In dieser Podcast-Folge behandeln wir die Themen Mord und Suizid. Hört euch diese Produktion nur an, wenn ihr euch auch wirklich dazu in der Lage fühlt. In den Shownotes findet ihr Links zu Hilfsangeboten.
Gudrun Enslin. Terror, Haft, Tod. Der RAF-Podcast der Stuttgarter Zeitung. Folge 2. Liebe und Terror.
Dieses Liebespaar ist ungleich. Gudrun Enslin, die Studierte, die Pfarrerstochter. Und dann ist da Andreas Bader, der Macho, der Prolet. Ihr erinnert euch vielleicht noch aus der letzten Folge an Werner Birkenmeier. Er hat früher für die Stuttgarter Zeitung als Journalist gearbeitet und den RAF-Prozess um Bader und Enslin verfolgt. Wie deutlich der Unterschied zwischen den beiden ist, das sieht auch er damals. Und eine klare Meinung zu Bader hat er auch.
Schlimm war der Bader natürlich. Ne? Sie kam aus dem Pfarrhaus und der Bader war für mich immer nur nichts anderes als ein Strolch. Intellektuell oder so war von dem ja nichts zu... Der hat einfach Rabatz gewollt. Ne? Den hat er schon in der Schule gemacht, wo er dann rausgeschmissen wurde. Und dann ging er nach Berlin und dann kam die Studentenbewegung und da hat er sich reingehängt. Ne?
Aber wieso verliebt sich Gudrun Enslin ausgerechnet in einen Andreas Bader? Eine einfache Antwort darauf wird es vermutlich nicht geben, aber wir versuchen dem in dieser Folge auf den Grund zu gehen. Mein Name ist Felix Frey, hallo.
Und ich bin Lea Krug, hi. Im Jahr 1968 lässt Enslin nicht nur ihren Lebensgefährten und Verlobten Bernward Vesper zurück, sondern auch ihren knapp einjährigen Sohn Felix. Von nun an ist sie mit Andreas Bader unterwegs. Er soll innerhalb der RAF der Typ Verführer gewesen sein. Und auch ihr Ex-Partner Bernward Vesper hat zu dieser Verbindung natürlich eine Meinung. Es ist das Ungeregelte und Zwanglose an Andreas' Leben, das sie anzieht, schreibt er damals an ihren Vater. Bei allen Neigungen dazu frage er sich, ob sie dem auf Dauer überhaupt gewachsen sei. Gudrun Enslin verlässt für Andreas Bader ihre Familie, den wissenschaftlichen Betrieb, die Gesellschaft und sucht offensichtlich einen Kontrast. Die beiden sind von Anfang an ein ungleiches Paar. Bader ist 3 Jahre jünger, hat kein Abitur, wächst ohne Vater auf. Mit 20 kommt er nach Berlin. Aber so richtig rein passt er nicht in diese Studentenbewegung. Er ist zu wenig intellektuell unterwegs. Dafür gilt er als gewalttätiger Prolet und als Macho. Birkenmeier erinnert sich an die beiden Personen vor Gericht. Gudrun Enslin habe sich typischerweise ruhig verhalten. Bader habe oft rumgebrüllt. Es ist eine Beschreibung, die sich auch mit der von anderen Beobachtern deckt. Aber warum lässt sich eine junge, kluge Frau auf so einen Mann ein?
Gudrun Enslin war ja völlig abhängig vom Bader. Ne? Die war dem hörig. Ne? Was ich so hörte aus den Haftanstalten, war das eine persönliche Abhängigkeit. Ja? Also sexuell. Ne?
Das sind die Dinge, die Birkenmeier damals erfährt. Ob man es sich mit einer solchen Erklärung nicht zu einfach macht? Die Enslin-Biografin Ingeborg Gleichauf sieht die Sache etwas anders. Sie glaubt nicht an die Geschichte mit der Verführung.
Und Andreas Bader war nicht der sie in Gänze da reingebracht hat. Sondern, ja, wie man so, hat man ja im Leben überhaupt, dass man manchmal in so Momenten ist, wo es ein Entweder-Oder gibt. Wo man sich aber entscheiden muss. Und wenn man sich halt entschieden hat, dann ist die Frage, gehe ich wieder zurück und versuche es anders? Oder sage ich mir, jetzt bin ich hier drin und jetzt ziehe ich das durch? Und so denke ich, war das bei ihr.
Die Biografin sieht Gudrun Enslin als eine kompromisslose Person.
Und da, klar, kommt dann Andreas Bader rein und zum ersten Mal, denke ich, hat sie jemanden erlebt, der völlig darin aufgegangen ist, etwas zu machen. Der genau das Gegenteil war von ihr. Also nicht zunächst mal nachzudenken, keine Systematiken zu entwerfen, nicht zu theoretisieren, sondern der gesagt hat, Theorie bringt uns nicht weiter. Gesellschaftliche Veränderung ist nur möglich über ein direktes Handeln. Und das muss sie total in so einen Furor gebracht haben, weil sie das eben nicht gekannt hat.
Und ich hänge jetzt mal den Kopf aus dem Fenster mit einer Floskel. Gegensätze ziehen sich an. Und von der Außenansicht macht das auch irgendwie Sinn. Enslin wird von Baders Radikalität angezogen. Außerdem führen diese Gegensätze gewissermaßen auch zu einer Art Arbeitsteilung. Eine fürs Denken und einer fürs Machen.
Also Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof haben diese Texte verfasst. Und unterschiedlich, auf unterschiedliche Art. Sie haben, und da gibt es ja auch Zeugnisse, sie haben Andreas Bader als ihren Anführer gesehen. Also er ist die treibende Kraft. Da haben beide, das hat mich ja auch gewundert, dass so starke Frauen dann mit so einer Selbstverständlichkeit den Andreas Bader als ihren wirklich Anführer gesehen haben.
Ulrike Meinhof, von der Ingeborg gleich auf hier spricht, ist zu Gründungszeiten der RAF eine der bekanntesten linken Journalistinnen in Deutschland. Sie ist auch eines der Gründungsmitglieder der Gruppe und gerade in der Anfangszeit das prominenteste Gesicht der RAF. Sie ist neben Gudrun Enslin der ideologische Kopf der Gruppe. Sie schreiben die Texte, mit denen die RAF an die Öffentlichkeit geht. Das Sagen hat intern anscheinend aber trotzdem Andreas Bader.
Nach Jahrzehnten zu fragen, warum um alles in der Welt sich Gudrun Enslin auf Andreas Bader eingelassen hat, lässt natürlich viel Raum für Spekulation. Das haben wir auch bei unserer eigenen Recherche gemerkt. In den vergangenen Jahrzehnten wurde auch in Film und Fernsehen diese Lücke für Interpretationen genutzt. Wir haben auch Ingeborg gleich aufgefragt, wie man eine Biografie über eine Person schreibt, die man nur über Ecken kennengelernt hat, durch Freunde und Verwandte.
Das ist ja ganz, ganz schwer. Wie kann man überhaupt auch Biografien schreiben, finde ich? Weil es ist ja immer Vorstellungskraft auch dabei. Es ist immer ein man selbst schaut darauf. Und es ist ganz, ganz gefährlich. Und klar, bei Frauen denkt man dann leider Gottes eben viel zu schnell, ja, dass es einfach nur die reine Liebesgeschichte war, die dann das Leben beeinflusst hat und sonst nichts. Und das ist halt die große Frage.
Öffentlicher in der Frage, wie die RAF Andreas Bader gesehen hat, ist Ulrike Meinhof geworden, die später ebenfalls Teil der Terrorgruppe wurde. Vor Gericht zog sie später einen Vergleich. Die Terroristin sieht in Andreas Bader so etwas wie den deutschen Malcolm X. Er war in den 1960er Jahren ein Anführer der US-Bürgerrechtsbewegung und setzte sich für die Rechte der Schwarzen ein. Aus meiner Sicht ist es völlig abwegig, dieser Vergleich, aber er zeigt, warum diese beiden Frauen ihre Hoffnung in den vergleichsweise stumpfen Andreas Bader setzten. Irgendwo zwischen Führer und Vorbild.
Ja, und mit dieser Lesart muss man sich auch die Frage stellen, wie viel Liebe da wirklich war. War es vielleicht eher eine Zweck- oder Abhängigkeitsbeziehung? Also vieles bleibt da Interpretationssache, ihr merkt es ja auch bei uns. Liebesbriefe oder Korrespondenzen über ihre Beziehung sind bislang nämlich nicht aufgetaucht. Eine Zweckbeziehung für den Umsturz, für den Terror, die große Liebe oder vielleicht sogar das, was man heute als toxische Beziehung bezeichnen würde?
Ja, womöglich kommt man der Antwort, was damals zur Radikalisierung beigetragen hat, aber auch eher über die historischen Ereignisse näher als über diese persönliche Lebenssituation.
Ja, ich glaube, wir würden es uns zu einfach machen, wenn wir es mit dieser Love-Story-Sache einfach hinnehmen würden. Drumherum ist in der Zeit ja auch eine Menge passiert. Historiker blicken da vor allem auf die Eskalation der Studentenbewegung zu dieser Zeit. In der ersten Folge ist schon mal der Name Rudi Dutschke gefallen, ihr erinnert euch vielleicht. Sprachrohr der Studentenbewegung, Idealist und Idol. Der spricht im Februar 68 auf dem Internationalen Vietnamkongress, den immerhin 5000 Menschen besuchen. Eine Stunde lang redet er da und ich habe euch mal einen Auszug aus der Rede mitgebracht, schnallt euch an. Die Revolutionierung der Revolutionäre ist eine entscheidende Voraussetzung für die Revolutionierung der Massen. Es lebe die Weltrevolution und die daraus entstehende freie Gesellschaft der ganzen Welt und nicht nur eines Dorfes.
Ja, ihr hört schon, die Sprache, die er da benutzt, die auf diesen Kongressen gesprochen wurde, die ist schon sehr komplex.
Flapsig zusammengefasst, es hilft nur die Weltrevolution. Einmal alles auf links krempeln, also wortwörtlich. Der Imperialismus und der Kapitalismus sind an allem schuld. Egal ob in Westdeutschland oder in Vietnam. So könnte man das heute wahrscheinlich zusammenfassen.
5000 Menschen hören Rudi Dutschke eine Stunde lang zu. Sie hören dem Mann zu, der später, im April 68, auf offener Straße angeschossen wird, schwere Hirnverletzungen erleidet und 11 Jahre später an den Folgen sterben wird. Der Täter heißt Josef Bachmann, ein einfacher Hilfsarbeiter, der wohl von der Berichterstattung der Bild-Zeitung aufgehetzt wurde. Die mächtige und auflagenstarke Springerpresse beherrscht zu dieser Zeit rund 50% des westdeutschen Zeitungs- und Zeitschriftenmarktes. Sie wird von den Studentinnen und Studenten für die Manipulation der Bevölkerung verantwortlich gemacht. Das Attentat auf Rudi Dutschke löst die Osterunruhen aus. Es sind die größten Straßenschlachten, die es in der Bundesrepublik bis dahin gegeben hat. Mittendrin ist auch die linke Journalistin Ulrike Meinhof. Sie hält sich im Hintergrund, aber hilft beim Verteilen von Steinen an die Demonstranten. Später wird sie neben Gudrun Enslin in Stammheim auf der Anklagebank sitzen.
Um all das besser zu verstehen, haben wir uns mit dem Staatsanwalt Klaus Pflieger getroffen. Als junger Mann war er selbst Teil der 68er-Generation. Später wurde der Ermittler dann als RAF-Jäger bekannt.
Das Interessante war damals, dass man in Tübingen wie in Berlin wohl diskutiert hat, ob man mehr machen muss. Wenn man mit Demonstrationen nichts erreicht, muss man dann zur Gewalt übergehen. Gewalt gegen Sachen, Pflastersteine gegen Schaufenster war eine der Überlegungen, um den Protest sozusagen zu verstärken, gehört zu werden. Oder gar Gewalt gegen Personen, das waren die Stichworte damals, die Pflastersteine, also auch gegen Polizeibeamte. Und das war, ich glaube, wie der Großteil der Studenten war ich der Auffassung, das ist der falsche Weg. Gewalt darf nicht mit Gewalt beantwortet werden oder Unrecht nicht mit Unrecht beantwortet werden. Und das war die Weichenstellung, wo dann die RAF-Leute in Berlin bei der Meinhof-Gruppe zu Gewalt übergegangen sind, während andere wie ich dann gewaltfrei versucht haben, den Weg durch die Instanzen zu gehen und die Institutionen, in denen ich dann Staatsdiener geworden bin.
So beschreibt Klaus Pflieger die Situation damals. Und auch Gudrun Enslin hätte eigentlich das Rüstzeug gehabt, den oft zitierten Marsch durch die Institutionen anzutreten. Sie hätte Professorin werden können, Autorin, Journalistin, aber sie entscheidet sich für einen anderen Weg. In der Nacht vom 2. auf den 3. April 1968 meldet sich gegen Mitternacht eine Frauenstimme per Telefon im Frankfurter Büro der Deutschen Presseagentur.
Gleich brennt's bei Schneider und im Kaufhaus. Es ist ein politischer Akt.
Und tatsächlich, in den beiden Kaufhäusern explodieren gegen Mitternacht mehrere Brandsätze. Auf alten Fotos ist das ganze Ausmaß der Zerstörung zu sehen. Alles ist verbrannt. Man kann nur noch erahnen, was in dem Kaufhaus wohl mal angeboten wurde. Und das ist gewollt so. Die Gruppe will damit den Einsatz von Napalmbomben im Vietnamkrieg anprangern. Innerhalb der Studentenbewegung markiert die Tat einen Wendepunkt. Die Mehrheit setzt auch weiterhin auf friedlichen Protest.
Die Brandstiftung fliegt schnell auf. Am 4. April werden die vier Täter verhaftet. Unter ihnen Andreas Bader und Gudrun Enslin. Im Auto der Verdächtigen, das Gudrun Enslin damals gefahren ist, findet die Polizei Teile des Brandsatzmaterials. Bei Enslin findet man auch weitere Gegenstände, die für die Tat genutzt wurden. Und sogar noch mehr. Vier beschriftete Zettel mit einer Art Rezept für den Brandsatz. Enslin kommt zum ersten Mal ins Gefängnis. Nach 6 Monaten Untersuchungshaft beginnt am 14. Oktober 1968 vor dem Landgericht Frankfurt am Main der Prozess gegen die vier. Otto Schilly wird als ihr Verteidiger bestellt. Den Namen werdet ihr im Laufe des Podcasts übrigens noch öfter hören.
Im Gerichtssaal finden damals kleine Tumulte statt. Zuhörer rufen oft dazwischen, der Prozess wird zum Chaos. Der Gerichtssaal muss zum Abschluss des Prozesses am 1. November sogar geräumt werden. 30 Polizisten und Justizwachtmeister sollen den Raum mit Gummiknüppeln gestürmt haben. Einer, der die Prozesse damals immer wieder verfolgt hat, ist Werner Birkenmeier. Er arbeitet zu der Zeit als Gerichtsreporter für die Stuttgarter Zeitung. Noch heute erinnert er sich an die Geschehnisse damals.
Die sind im Gerichtssaal herummarschiert und der vorsitzende Richter wusste nicht, wie er damit zurechtkommen sollte. Ne? Irgendwie wurde mühsam hat man dann ein Urteil gefunden, das aber nicht so furchtbar schlimm war. Ne?
Ein Bild von damals geht in die Geschichtsbücher ein und ziert noch heute viele Artikel über die RAF. Einige der Angeklagten sitzen mit Zigarren im Mund auf der Bank da. Gudrun Enslin sitzt selbstbewusst neben Andreas Bader. Die Angeklagten signalisieren, diesen Staat, diese Justiz, all das nehmen wir nicht ernst. Ihre Tat in Frankfurt begründet Gudrun Enslin mit dem Krieg in Vietnam. Klingt aus heutiger Sicht völlig absurd? Ja. Die Idee von Enslin, mit dem Brand auf den Völkermord in Vietnam aufmerksam machen. Wir haben euch mal ein paar Zitate rausgesucht, damit ihr davon einen Eindruck bekommt. Sie erklärt, Zitat. Wir haben gelernt, dass Reden ohne Handeln Unrecht ist. Und weiter sagt sie, Ich interessiere mich nicht für ein paar verbrannte Schaumstoffmatratzen, ich rede von verbrannten Kindern in Vietnam. Die Leute in unserem Land und in Amerika und in jedem westeuropäischen Land, die müssen fressen, um nicht auf die Idee zu kommen, nachzudenken, das und was wir zum Beispiel in Vietnam zu tun haben. Ich will etwas getan haben dagegen. Zitat Ende. Und es ist ein Mahnruf an die Gesellschaft. Wie ernst sie diesen meinen würde, das wird noch deutlich werden. Nichtsdestotrotz, das Gericht verurteilt Enslin zu 3 Jahren Gefängnis.
Werner Birkenmeier erzählt ganz offen, dass er die Gruppe damals unterschätzt hat. Sollte von einer Frau wie Gudrun Enslin aus gutem Haus, hervorragende Bildung, wirklich eine Gefahr ausgehen?
Ich glaube, zuletzt als einziger Journalist nie später von Bader-Meinhof-Bande gesprochen und geschrieben. Ich habe immer das Wort Gruppe gebraucht. Mir wollte das nicht aus der Feder zu sagen, das ist eine Bande wie eine Gangsterbande, sondern das sind ja junge Leute von gutbürgerlicher Herkunft, die kann man nicht einfach abschreiben. Da ist doch vielleicht noch was zu machen mit einem gewissen Maß an Verständnis. Ne?
Dass dem nicht so ist, das musste Birkenmeier später lernen und sich gewaltig korrigieren. Aber stopp mal, hatte Gudrun Enslin nicht einen Sohn? Und was war eigentlich mit dem? Hat sie den jetzt einfach zurückgelassen? Ja, das wissen wir aus Briefen, die Gudrun Enslin im Gefängnis in Frankfurt an Bernward Vesper geschrieben hat. Zwar sind die beiden damals kein Paar mehr, Enslin hat Vesper im Februar 1968 ja verlassen, aber sie stehen immer noch im Kontakt. In den Briefen zeigt Gudrun Enslin übrigens keine Reue für die Brandanschläge. Sie versucht aber auch nicht, Vesper zu erklären, warum all das sein musste. Es geht in den Briefen generell nicht um die Anschläge und es geht auch nur selten um Politik. Stattdessen breitet sie ihre Sorgen über ihren Sohn aus. Dass sie nicht mehr zurück kann in ihr altes Leben, das weiß Gudrun Enslin zu diesem Zeitpunkt. Bei ihren Eltern in Bad Cannstatt soll ihr Sohn aber nicht aufwachsen. Sie wird im Gefängnis schon wütend, wenn sie erfährt, dass Felix für ein paar Wochen dort war. Letztlich kommt Felix 1969 in eine Pflegefamilie auf der Schwäbischen Alb. Sein Vater Bernward nimmt sich 2 Jahre später in einer Psychiatrie das Leben.
Ihre Vergangenheit einfach so hinter sich lassen konnte sie also scheinbar nicht. Es wirkt fast, als gäbe es zu dieser Zeit 2 Gudrun Enslins. Die eine, die glaubt, dass jetzt nur noch Taten helfen, und die andere, die sich ihrem alten Leben noch immer verpflichtet fühlt. Davon ist auch ihre Biografin Ingeborg gleichauf überzeugt.
Sie hat nicht einfach dann gesagt, ich bin jetzt in einer neuen Lebensphase und Bernward, mach du das nur mal, sondern das hat sie wirklich beschäftigt. Und ich denke, sie hat, was sie leisten musste, war wirklich einen Teil dann von sich selber abzuspalten. Sonst hätte das so nicht funktioniert, wie es dann leider funktioniert hat.
Das Urteil zum Kaufhausbrand wird rechtskräftig. Aber Gudrun Enslin will nicht zurück in den Knast. Gemeinsam mit Andreas Bader taucht sie im Herbst 1969 unter. Die beiden flüchten erst nach Frankreich und dann nach Italien. Anfang 1970 kehren sie nach Berlin zurück, kommen bei Ulrike Meinhof unter. Für die steht einiges auf dem Spiel. Sie ist zu diesem Zeitpunkt eine angesehene Journalistin und spielt eine wichtige Rolle in der linken Öffentlichkeit. Anschließend kommen sie bei ihrem Anwalt Horst Mahler unter, der sich der Gruppe dann anschließt. Andreas Bader fliegt allerdings schnell auf. Die Behörden kommen ihm auf die Schliche und verhaften ihn bei einer fingierten Verkehrskontrolle. Bader kommt in die JVA Berlin-Tegel. Von nun an dreht sich alles darum, ihn aus der Haft zu befreien, koste es, was es wolle.
Und von da an ging es rapide abwärts. Ne? Da entstand aus dem SDS die Gruppe Bader-Meinhof. Ne? Die Ulrike Meinhof, die ja eine angesehene Journalistin war und dann den Satz sagte, im Übrigen darf geschossen werden. Und es wurde geschossen bei der Bader-Befreiung.
Gudrun Enslin. Terror, Haft, Tod. Der RAF-Podcast der Stuttgarter Zeitung. Redaktion Lea Krug, Maximilian Kroh, Felix Frey, Katrin Meyer-Sohn, Carmen Heusinger von Waldecke und Joachim Dorfs. Ton, Musik und Schnitt Marian Hepp. Moderation Lea Krug und Felix Frey. Weitere Stimmen Mira Vesper und Selina Schwarzbach. Titelgrafik Tina Voh. Faktencheck Olivia Denner. Konzept Lea Krug und Felix Frey. Nach einer Idee von Rebecca Hanke und Felix Frey. Die Produktion wurde unterstützt von Hitradio Antenne 1, dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg, dem Staatsarchiv Ludwigsburg und dem Stadtpalais Stuttgart. Noch mehr Sendungen findet ihr unter stuttgarter-zeitung.de/podcasts.